Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Verschwörungstheorien.
Oh, sorry.
Jetzt klingelt das Telefon. Ja. Ist das ein Zeichen?
Pass auf, was du jetzt sagst.
Haben Sie direkt ein Telefonat zwischendrin geschoben? Nee, Thema Verschwörungstheorien. Weil du bist ja bewandelt, was das angeht, ne? Was würdest du denn den Menschen da draußen ans Herz legen, mit welchem Thema sie sich vielleicht mal auseinandersetzen sollten?
Tja, womit soll man sich auseinandersetzen in Sachen Verschwörungstheorien? Wir im Kompressor setzen uns heute mit Verschwörungstheorien im Deutschrap auseinander. Das war gerade der YouTuber Leon Lovelock, der den Rapper Kollega interviewt hat. Und wie solche Interviews ablaufen und mit welchen Verschwörungstheorien sich der YouTuber Leon Lovelock beschäftigt in seinem Format, das besprechen wir unter anderem im Kompressor heute mit Azadeh Peshman. Verschwörungstheorien im Deutschrap, das ist das Schwerpunktthema heute im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Und darüber spreche ich nicht alleine, sondern mit der Journalistin und DJ Miriam Davutwandi. Hallo.
Hallo.
Wo sind Ihnen Verschwörungstheorien im Rap zum allerersten Mal begegnet?
Zum ersten Mal war das bei mir vor ungefähr 10 Jahren. Es war aber nicht aus dem Rap selbst herauskommend, sondern eher über Rap. Das kursierten auf YouTube Videos, die bestätigen sollten, dass diverse Rapper Illuminaten seien, allen voran Jay-Z natürlich. Die waren alle ganz schlecht gemacht mit Computerstimmen und die haben wir uns damals zur Belustigung angeguckt. Dann hat sich das ein bisschen geändert, die Jahre, und das wurde alles gar nicht mehr, es war nicht mehr so lustig, sondern wurde auch schnell ernst. Es ging ja auch irgendwann um diverse Theorien um Tupacs Tod, und ich persönlich habe mich so richtig damit erst mit Xavier Naidoo damit auseinandergesetzt, der jetzt vielleicht kein Rapper ist, aber schon irgendwo Teil der Rap-Szene. Und ich glaube, der erste verschwörungstheoretische Rap-Song, da wird immer von Prinz Porno Keine Liebe genannt, aus dem Jahre, ich glaube, 98. Genau, das ist so eigentlich der erste Song, den man dann immer bespricht. Ob der jetzt so ernst gemeint war, wie er rüberkommt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ja.
Sind Verschwörungstheorien mittlerweile schon eher so ein Stilmittel im Rap geworden?
Ja und nein, kommt drauf an, für wen. Also es gibt Leute, die besprechen das ganz ernsthaft. Ich würde das nicht Stilmittel nennen, sondern einfach Thema. Das beschäftigt die Leute. Natürlich gibt es aber auch einige Gegenentwürfe. Und man darf auch nicht vergessen, dass es im Endeffekt nur eine kleine Handvoll Leute ist. Es gibt hunderte Rapper und Rapperinnen. Das sind gar nicht mal so viele. Die sind sehr laut mit ihren Thesen, aber das sind nicht so viele. Und es gibt auch ganz viele, die sich entweder darüber lustig machen, damit irgendwie humorvoll umgehen, teilweise auch ein bisschen aus so einem Leuchtturm heraus, teilweise aber auch sehr kritisch. Es gibt da zum Beispiel einen Casper, einen Alligator, einen Grimm 104. Selbst ein Shindy hat sich auf seinem letzten Album über Verschwörungstheoretiker lustig gemacht. Es gibt auch Songs wie erst kürzlich erschienen von Juicy Gay, Flache Erde, der sich auch ganz eindeutig ironisch damit auseinandersetzt. Also ja, es ist auf jeden Fall ein Thema und das wird auch zum Stilmittel gemacht.
Mein Kollege Mike Herbstreut, der hat sich einige Songs angehört und sie alle auf ihre verschwörungstheoretische Inhalte abgeklopft und daraus dann seine ganz persönliche Top 3 zusammengestellt. Und aus welchen Songs die besteht und vor allem auf welche Theorien sie verweisen, das hören wir jetzt.
Platz Nummer 3 der beliebtesten Verschwörungstheorien im Deutschrap. Chemtrails.
Im Rücksitz der Limo Richtung Abendröte gleitend, über mir die Chemtrails.
Entschuldige für die Wortwahl, Madame, schmeiß die Kamera an, eine Welt ohne Chemtrails.
Wir sind gefickt, unsere Kinder vergiftet, alles hat ein Ende. Auf diese Welt, während ich dichte, reisen die Chemtrails.
Egal ob Haftbefehl, Olexisch oder Kollega, Chemtrails scheinen viele Rapper zu faszinieren. Manche sind allerdings überzeugter von der Theorie als andere, dass damit diesen Kondensstreifen am Himmel irgendetwas nicht stimmt. Kollega ist jedenfalls einer der überzeugteren, wie er im Interview mit Weiß erzählt hat.
Es ist mittlerweile erwiesen, dass etwas in die Luft gesprüht wird. Es ist nur noch die Frage, was in die Luft gesprüht wird. Das weiß noch keiner genau.
Im Fall von Olexisch und Haftbefehl hat zumindest Haftbefehls Manager die Chemtrails und Verschwörungstheoriezeilen der beiden ein wenig relativiert. Im Interview mit hiphop.de sagte er:
Das ist einfach Unterhaltung. Der Song gibt das wieder, was die Kiddies sich abends im Internet auf einen Joint reinziehen.
Wobei sich Olexesh öfter mal Gedanken über Verschwörungstheorien macht, wie in diesem hiphop.de-Interview.
Die Erde ist doch flach, hast du es nicht gesehen? Hast du nicht gesehen, die ganzen Aufnahmen von NASA? Das ist alles mit Fischauge gedreht. Kennst du das, wo der Typ vom Weltall springt? Ja. Hast du das gesehen?
Ja. Der Red Bull-Typ.
Ja, das kannst du auf YouTube ansehen. Ja. Der Red Bull-Typ steht so die ganze Zeit. Und wenn sich die Welt ja also praktisch
wenn sie dreht, wäre, ja.
Und die soll, wie schnell dreht sie sich? 200.000 Kilometer irgendwas? So schnell die Stunde, weiß was ich.
Würde man halt ja merken eigentlich.
Keine Ahnung, irgendwas.
Kennst du die Theorie?
Ja, würde man auch merken.
Aber vielleicht denkt Olexesh ja wirklich nur an die Kiddies, die sich abends im Internet zu einem Joint irgendwas reinziehen.
Platz Nummer 2 der beliebtesten Verschwörungstheorien im Deutschrap. Der 11. September.
Hörte vom 11. September und wurde sehr schnell skeptisch. Der 11. September, nur ein Mittel zum Zweck. Über 3000 Tote für ein dreckiges Geschäft.
Member, ma Member, Gangster, fake wie der 11. September.
Ihr besetzt Länder, ihr macht einen auf Helfer. Ihr seid alle Blender, wie der 11. September.
Fahrt, Capital Bra, Weißel. Für sie alle war der 11. September nur ein Fake, ein Inside-Job. Ob sie 9-11 nur als Stilmittel benutzen oder tatsächlich an eine Verschwörung glauben, das ist nicht hundertprozentig sicher.
Platz Nummer 1 der beliebtesten Verschwörungstheorien im Deutschrap: die jüdische Weltverschwörung.
Sag deinen Freunden, wenn ich komme, ist es totstill. Denn meine Freunde ziehen die Fäden wie die Rothschilds.
Und ob dafür Blut fließt, entscheidet die Summe. Willkommen in der Heimat von Rothschild.
Denn das alles gehört den Rothschilds und den Rockefellers. Sie führen alle einen Krieg um die Staaten. Das sind die größten Familien der Illuminaten.
Dass eine kleine Gruppe jüdischer Bankiersfamilien, vor allem die Familien Rothschild und Rockefeller, an allem Übel der Welt schuld ist, diese Theorie findet man bei vielen deutschsprachigen Rappern. Unter anderem Haftbefehl und Rapper seines Labels Aslak wie Celo und Abdi erwähnen immer wieder den Namen Rothschild und die sogenannte Rothschild-Theorie. Die jüdische Milliardärsfamilie als Sündenbock für Finanzkrisen und Kriege.
Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet!
Born I'm worldwide, Rothschild-Allee. Handelsführer wie früher.
Rothschild-Theorie, gut du mir zu lang dein Atemel. Überlass ihn das Denken und schaut euch still.
Tanz der Teufel, diabolisch, an der Dynastie Rothschild.
Dass hinter Zeilen wie diesen Antisemitismus steckt, bestreitet der gebürtige Bosnier Celo zum Beispiel in einem Interview mit Weiß.
Ich bin Moslem. In meiner Familie gibt es Christen und auch Juden. Sarajevo ist das Jerusalem Europas. Die Vorwürfe haben keine Grundlage.
Und auch Haftbefehl wehrt sich gegen solche Vorwürfe in einem Facebook-Statement.
Ich bin kein Antisemit. Darüber hinaus beurteile ich keinen Menschen aufgrund seiner Religion, Ethnie oder Hautfarbe. Bei uns existiert sowas nicht. Wir sind Kanaken, Balkans, Kartoffeln, Schwarze, Zigeuner, Ölaugen und Juden. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir schätzen und lieben uns. Wir machen und hören Rapmusik. Unsere Umgangssprache ist, wie sie ist und macht vor keiner ethnischen Gruppe Halt. Respekt und Humor ist die Basis meiner multikulturellen Realität in Deutschland.
Ein Zitat von Celo, dem Rapper, in einem Beitrag von Mike Herbstreut. Das war seine ganz persönliche Top 3 der Verschwörungstheorien im Rap. Also zusammengefasst, Chemtrails, der 11. September, die jüdische Weltverschwörung, das sind so die drei großen Verschwörungstheoriekomplexe im Rap. Warum ist Rap so anfällig für diese Konzepte?
Also erstmal wiederhole ich mich auch wieder zu vorhin. Ich glaube nicht, dass Rap per se jetzt super anfällig für Verschwörungstheorien ist. Klar, es passiert, aber es passiert überall. Im Rap erkläre ich mir das so, dass es viele Menschen gibt, die rappen, die mehrfach diskriminiert sind, sei es durch Klassismus oder Rassismus, dass ihnen der Zugang zur Bildung erschwert wurde, dass man heutzutage natürlich durch Internet und so weiter, was ja auch super gut ist, Möglichkeiten hat, sich selbst auch zu informieren und sich selbst zu bilden, Dinge ausbügeln kann, die oft das Bildungssystem nicht hinbekommen hat, weil man darin eben diskriminiert wurde. Da kann ich schon nachvollziehen, warum man dann nicht glaubt, was dann da gesagt wird im Nachhinein. Das sind Menschen, die oft, gerade Rap wird ja von der Presse oft von oben herab behandelt und als Sündenbock für viele Dinge hingestellt, dann kann ich irgendwo auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich traue der Presse nicht.
Aber ist es dann so eine Art Gegenreaktion? Also so, okay, man fühlt sich dann marginalisiert und sucht sich dann andere Erklärungen, weil man mit dem, was sozusagen, also was man in der Schule lernt und meinetwegen, weil man mit dem irgendwie nicht einverstanden ist?
Ja, würde ich schon so sagen. Also es ist einfach eine leichte Erklärung für Dinge, für die man keine Erklärung finden kann, beziehungsweise es gibt Erklärungen, aber die sind einfach viel zu kompliziert.
Also so sind Verschwörungstheorien eigentlich dann eher so ein Mittel, um das gesamte Weltgefüge zu verstehen und dann zu verstehen, wie vielleicht auch Macht funktioniert, ohne dass es einem vielleicht dann auffällt, dass diese Erklärungsmuster irgendwie eigentlich nicht aufgehen.
Genau. Und was ich da auch sehr interessant finde beim Thema Macht, es geht ja immer um die da oben. Und es gibt ja immer diese Idee von einer reichen, mächtigen Elite, zu der man nicht dazugehört und die einem ganz viele Dinge verheimlicht. Und natürlich gehören die meisten Straßenrapper weder zu irgendeiner mächtigen noch reichen Elite. Aber das kann sich auch ändern. Es kann ja auch sozialen Aufstieg geben. Also ich finde es dann auch sehr wichtig, dass man differenziert, auch zwischen den Rappern. Es gibt Leute, die es einfach vielleicht nicht besser wissen können, aber es gibt auch Leute, die steigen sehr auf, wie zum Beispiel ein Kollege. Ich finde, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, das ist jetzt nicht einfach nur naives Nichtwissen hinterfragen, sondern wirklich teilnehmen an dem Ganzen und auch profitieren von dem Ganzen. Weil Kollega ist mächtig, der hat eine extreme Reichweite und der hat auch extrem viel Geld. Also dann immer von denen da oben zu sprechen, obwohl man eigentlich auch einer von denen da oben ist, das finde ich schwierig. Und daraus dann selber Profit zu schlagen, indem man dann zum Beispiel Seminare anbietet zu solchen Themen, das finde ich viel problematischer, als wenn jetzt ein Chill und Abdi, wenn die irgendeine Line zu solchen Themen mal irgendwo droppen.
Sie haben jetzt gerade Kollega erwähnt und dass er eben eigentlich der komplette Widerspruch ist zu dem, was oft in Verschwörungstheorien irgendwie genannt wird. Aber ist das etwas, was Rap-Fans, die seine Videos sich angucken, die vielleicht sogar diese Seminare bei ihm gebucht haben, sehen die diesen Widerspruch? Oder geht der Großteil ihm auf den Leim?
Sowohl als auch. Also es gibt natürlich extrem viele Leute, die sich das auch einfach zur Belustigung angucken. Aber es gibt auch extrem viele und ich würde sagen, dazu gehören sehr, sehr junge Leute, die das ja auch glauben. Das hat man ja auch gesehen an diesen Seminaren, die ja sehr gut besucht waren und generell an seiner großen Gefolgschaft, an seiner großen Klickzahl. Deswegen würde ich schon sagen, dass viele Menschen das auch glauben und man denen das auch gar nicht zum Vorwurf machen kann, weil die Gefolgschaft einfach sehr, sehr jung ist. Und die teilweise zum Beispiel bestimmte Dinge nicht erlernt haben, wie zum Beispiel, wie verifiziere ich eigentlich, ob eine Quelle richtig ist oder wie ziehe ich denn mehrere Quellen heran? Und man hat halt dieses Video von einer Person, der man vertraut oder bei der man sieht, oh, bei dem hat ja alles geklappt anscheinend. Der ist ja reich und dem geht's gut und der ist muskulös und alle Frauen finden den toll. Dann sollte ich dem eigentlich glauben, der hat es doch geschafft im Leben.
Wo kommt eigentlich dieses ganze Wissen um die Theorien her, die Rapper entweder in ihren Songtexten oder in den ganzen Interviews verarbeiten?
Ich würde sagen, die kommen hauptsächlich bei den meisten von YouTube und aus diversen Foren. Geben tut es Verschwörungstheorien schon immer. Also die Theorien, von denen ich persönlich jetzt weiß, die gehen ins antike Rom zurück. Also ich glaube, die erste, von der ich erfahren habe, ist die Verschwörungstheorie um Nero. So. Also die gibt es schon wirklich ewig. Ich glaube, mit der Aufklärung hat sich da nochmal viel geändert, weil Menschen, die Antworten in Religion gefunden haben, das jetzt auf einmal nicht mehr nur in Religion gefunden haben und alles auf eine weltliche Ebene getragen wurde. Und seitdem gab es auch immer mehr und mehr Verschwörungstheorien. Ich glaube, die werden jetzt einfach nur sichtbarer, auch für eben ein junges Publikum. Früher musste man vielleicht eher Fachbücher kaufen oder es gab eher in so kleineren Kreisen bestimmte Literatur und die hat man natürlich nicht in jeder Dorfbibliothek gefunden. Und jetzt sind die einfach viel leichter zugänglich und viel leichter sichtbar. Aber gegeben hat es die auf jeden Fall schon immer.
Miriam Davutwandi, Journalistin und DJ, mit dir spreche ich heute in unserer Sendung Kompressor über das Thema Verschwörungstheorien im Deutschrap. Verschwörungstheorien und Deutschrap, das ist das Thema heute im Kompressor. Und darüber spreche ich weiterhin mit Miriam Davutwandi. Für Verschwörungstheorien und deren Ansätze, dafür gibt es ziemlich viele Verbreitungswege. In erster Linie haben wir jetzt über Rap-Songs gesprochen, aber es gibt natürlich noch eine ziemlich große Plattform, die vor allem im Deutschrap sehr erfolgreich ist, und zwar YouTube. Es gibt viele unterschiedliche Formate, in denen RapperInnen Interviews geben, die sind zum Teil sehr lang, gehen über eine Stunde. Und eines dieser persönlichen Formate ist vor einiger Zeit besonders in die Kritik geraten, nämlich das von Leon Lovelock, sein Format Komm ins Café, wir müssen reden. Und das hört sich dann ungefähr so an.
Und mit dem Erde-Prinzip? Da ist es wirklich so, dass es halt so viele Videos gibt, wo Leute kommen mit Fakten, mit sagen dann, dass das...
Ja, Mann, ich habe mir letztens auch...
So, ich will nur sagen, ich bin nicht jemand, der dann sagt, ja, das ist so. Ich sage aber auch, dass solange du nicht hochfliegst mit einem Raumschiff
und selber guckst,
und selber guckst oder mir ein Foto schickst, glaube ich an gar nichts. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich auch mit vielen Leuten privat streite. Wenn du mir dann diese Sachen zeigst, wo da kommen ja Leute, ja, gib doch ein Foto von der Erde. Dann ich persönlich, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, also haltet eure Fressen da draußen.
Ja.
Ich persönlich sehe mir diese Bilder an und für mich sieht es nicht aus wie echt.
Ja. Es gibt wohl ein Foto, dieses berühmte NASA-Foto. Habe ich auch versucht letztens, wo du dann nur so die halbe Erde siehst.
Ja,
so.
Ja, ey.
Keine Ahnung,
ey, Bruder, Mann. Ich bin da auch. Und auch jedes Mal, wenn die auf dem Mond sind und so, da haben die keine HD-Kameras und so eine Kacke. Ey, also wie gesagt, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich einfach sage...
Es gibt schon. Aber wichtig ist das, was du gesagt hast. Am Ende des Tages musst du selber sehen oder selber da gewesen sein, um hundertprozentig zu sagen, ob es Fakt ist oder ob es nicht Fakt ist. Das, was die Mainstream-Medien uns erzählen, glaube ich nicht.
Genau, ich will damit sagen, dafür, dass sie es ja so krass können und dafür, dass es ja so voll das Normalste von der Welt ist, wie kann man überhaupt das anzweifeln, ist schon wenig Material da zum Gucken.
Ja, ja, ja.
So, und diese Aufnahmen, aber, so wie diese Aufnahmen, was sie zeigen in Echtzeit, du kannst ja auf nasa.de oder nasa.com oder keine Ahnung was, kannst du ja dann gucken, sieht für mich nicht aus wie echt.
Ja.
Weil die selber von der NASA oder Experten, die von der NASA sind, sagen ja selber, die Erde ist nicht rund, sie ist so ein bisschen...
Oval
nicht. Oval. Warum ist dann dieser...
Das hat auch viel mit der ganzen Ernährungsgeschichte zu tun. Mhm. Wenn du halt rausfindest, wie unser Essen vergiftet ist, wie giftig unser Fleisch, wie giftig auch unser Wasser und drum und dran ist,
ja. Dann
merkst du ja auch, okay, shit, da ist irgendwas falsch. Und auf einmal sind all die anderen Themen auch wieder in meinen Kopf hochgekommen. Und
weil das hat einen Zusammenhang alles irgendwo alles. Das hat irgendwie
die Frage
alles
ist halt nur, welcher. Und die Frage ist auch, ist es denn eine Verschwörung oder ist es einfach nur Leute, die verkackt haben?
Tja. Das ist die Frage. Ist das alles wirklich eine Verschwörung? Das war gerade Marvin Game im Interview mit Leon Lovelock. Und der YouTuber kommt eigentlich eher aus dem Unterhaltungssegment, hat vorher auch vor allem Fitnessvideos gemacht. Aber mittlerweile ist er eben sehr bekannt für diese Art von Rap-Interviews, in denen er vielen Rappern ziemlich viel Raum gibt, die ihre verschwörungstheoretischen Ansätze zum Teil verbreiten. Es geht in diesen Interviews nicht nur um diese Verschwörungstheorien, aber eben auch. Und meistens landet irgendein Stichwort, wie zum Beispiel flache Erde, dann auch in der Überschrift, unter der das Video gepostet wird. Der Verbreitungsweg YouTube. Warum haben solche Interviews so viele Klicks?
Ich glaube, das ist eine ganz einfache Rechnung. Rap zieht immer viele Klicks, Verschwörungstheorien sind immer viele Klicks und die beiden Sachen zusammen gehen einfach perfekt auf.
YouTube ist mittlerweile ja auch eigentlich das Medium, vielleicht noch neben Instagram, um Deutschrap-Inhalte zu verbreiten. Wenn man jetzt eine Art Gegenkultur aufbauen will und vielleicht journalistische Formate hochziehen möchte, kann man das überhaupt noch schaffen ohne YouTube, ohne diese Art von Interviews?
Naja, die Frage ist ja auch, warum man das ohne YouTube machen wollen würde. Ich meine, das ist die Plattform, die die meisten Leute, vor allem jungen Leute, konsumieren. Also die Plattform per se würde ich jetzt nicht verteufeln. Man kann ja auch dort alternative Programme anbieten, zu denen es ja auch einiges gibt. Ich glaube, warum Leon Lovelock eben so erfolgreich ist, ist wegen so einem persönlichen Bezug. Also man braucht einfach, wie bei Kollegen auch schon, eine Person, der man vertraut und der man Glauben schenkt. Und das ist, glaube ich, eher wichtig, da mit ähnlichen Karten zu spielen.
Das Video mit Kollegen, das hat über 600.000 Klicks. Also dementsprechend hat Leon Lovelock auch eine ziemlich große Reichweite. Und er wurde auch in der Vice ausführlich dafür kritisiert, dass er RapperInnen eine Plattform gibt, um eben verschwörungstheoretische Inhalte zu teilen. Ist diese Art von Kritik berechtigt an ihn?
Ja, total. Ich finde, da zeigt sich aber eine Systematik von Leon Lovelock in den Interviews. Egal, ob mit böser Absicht oder nicht, aber er reitet seine Interviewgäste da schon immer wieder rein. Also während Flair das so ein bisschen weglächelt und sagt, naja, ist schon verrückt, aber ja, keine Ahnung, klar beschäftige ich mich damit, aber ja, dann redet er dem so ein bisschen rein, so von wegen, ja, aber guck mal, das ist doch schon krass, oder? Und dann sagt man natürlich aus sozialer Erwünschtheit wahrscheinlich, ja, hast recht, ist schon krass. Und das lässt dadurch die Gäste so wirken, als wären die da genauso drin in dem Thema, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind.
Also ist das eher so ein Framing?
Ja, total. Ich finde, er framed total. Ob ihm das bewusst ist, dass er das macht, weiß ich nicht. So langsam glaube ich aber schon, weil das jetzt sein 30. Interview mittlerweile ist, wo er immer dasselbe macht. Und er sagt ja immer, er würde ja mal nur kritisch hinterfragen. Und ja, klar, kritisch hinterfragen ist eine gute Sache, aber er macht das ja immer wieder mit denselben Themen und mit derselben Systematik. Und im Endeffekt profitiert er ja von der Systematik, weil das Klicks und Geld bringt. Genau, und wie gesagt, ich finde auch bis zu einem gewissen Punkt ist es auch okay. Also auch wenn PA Sports sich hinsetzt und dann redet man über Pyramiden, okay. Ich finde, es wird halt dann schwierig, wenn es dann irgendwie so ein Geschichtsrevisionismus wird. Und das ist so eine Richtung, die es schon langsam auch lenkt.
Leon Lovelock hat ja auch selbst auf die Kritik reagiert, hat ein ziemlich langes Video-Statement verfasst und da auch nochmal klargestellt, dass er keine journalistische Ausbildung hat, dass er kein Redakteur ist, dass er auch gar kein Team hinter sich hat, sondern alles irgendwie selbst macht. Aber er trägt ja trotzdem auch eine Verantwortung für das, was er da tut, wenn er eine gewisse Reichweite hat, oder?
Klar, total. Also man muss kein Top-Journalist gewesen sein an einer renommierten Schule, um solche Theorien nicht einfach zu verbreiten. Also klar trägt er eine Verantwortung dafür. Das sind, ich glaube, 400.000 Abonnenten hat er mittlerweile. Natürlich trägt er Verantwortung für die und für die Inhalte, die er da preisgibt. Und wie gesagt, er thematisiert es ja immer wieder. Es sind ja nicht die Rapper, die ihn ja immer wieder drauf ansprechen würden. Und er kann ja nicht anders. Er selbst thematisiert es immer wieder.
Welche Verantwortung haben eigentlich die Plattformen selber, also YouTube jetzt in dem Fall?
Das fand ich ganz interessant, weil ich erst gestern wieder ein Video geguckt habe und da wurde mir direkt ein Wikipedia-Artikel vorgeschlagen. Ob jetzt Wikipedia die beste Quelle ist, da kann man natürlich jetzt auch diskutieren, aber immerhin, das ist mir erst gestern aufgefallen. Dann habe ich mal flache Erde, Reptiloiden und die gängigen Suchbegriffe eingegeben und zu all diesen Themen kam direkt erstmal ein Wikipedia-Artikel ganz oben. Und das, finde ich, ist schon mal auf jeden Fall eine gute Richtung, damit Leute merken, okay, da sind vielleicht Themen, da sollte man noch irgendeine Quelle außer dieses Video, was man jetzt anklickt, zum Vergleich rannehmen. Aber ansonsten gab es ja jetzt, glaube ich, auch schon Entscheidungen von YouTube, dass man da erstmal nicht großartig intervenieren will. Die Nachricht ist auch schon ein bisschen länger her. Und ich meine, klar, YouTube verdient ja einfach daran. Ich meine, das wird ja total geklickt. Gleich mehr Werbung, die YouTube schalten kann, gleich mehr Geld. Also eigentlich hätte YouTube kein großartiges Interesse daran, das zu unterbinden. Aber eine Verantwortung haben sie auf jeden Fall.
Wenn sie das doch tun würden, also solche Videos zum Beispiel rauszunehmen, könnte das auch die Gefahr dann bringen, dass solche Inhalte vielleicht noch gestärkt werden, weil sie dadurch interessanter werden?
Klar, erstmal das und so oder so. YouTube ist eine mächtige Plattform, aber das Internet funktioniert auf so vielen Ebenen. Also nur weil es nicht mehr auf YouTube stattfindet, dann ist es halt auf direkt 2 Sekunden später woanders. Das einfach runterzunehmen, ist wahrscheinlich auch nicht mal so effizient. Ich glaube, die Einordnung ist wichtig und ich glaube, das mit diesen Verlinken von alternativen Artikeln dazu ist vielleicht schon mal ein guter Ansatz in die richtige Richtung oder zumindest eine kleine Warnung von wegen, das, was du dir hier gerade anguckst, das ist nicht 100% das, was du jetzt hier hörst.
Wie wird sich das Ganze in Zukunft entwickeln? Also haben wir gerade so eine Tendenz, wo wir auf einem Peak sind, also auf so einem Höhepunkt von verschwörungstheoretischen Inhalten im Deutschrap?
Würde ich nicht sagen. Wie gesagt, diese Themen gab es eigentlich schon immer und auch immer wieder. Es wurde auch immer wieder größer thematisiert, mal weniger. Ich glaube, es geht jetzt einfach darum zu gucken, was man dagegen tut, gesamtgesellschaftlich das einzudämmen. Zum Beispiel weiß ich auch nicht, ob es für mich persönlich großen Sinn macht, mit Verschwörungstheoretikern zu diskutieren. Ich glaube, da geht es jetzt vor allem auch darum, Strategien zu entwickeln, wie man dagegen vorgeht. Ich kann da nur für mich persönlich sprechen. Das sind ja alles so super emotionale Themen. Verschwörungstheoretiker sagen ja ganz oft, dass ja alles so faktenbasiert sei, aber genau das ist es ja nicht. Das basiert eigentlich nur auf puren Emotionen. Genau, ansonsten finde ich, sobald das richtig abdriftet und antisemitische Motive immer wiederholt und reproduziert, finde ich, gibt es auch keine Diskussionsgrundlage mehr. Ansonsten kann ich mich auch nur wiederholen zu dem vorher Problem, warum Leute sich überhaupt Verschwörungstheorien suchen. Das liegt ja irgendwo darin begründet, dass es soziale Ungleichheiten gibt, für die man Erklärungen haben möchte. Und solange es soziale Ungleichheiten gibt in dem Ausmaß und auch die Politik unfähig ist, junge Leute zu erreichen, solange wird sich da auch erstmal nichts tun. Deswegen glaube ich, muss man das Ganze im Keim ersticken, bevor man da rangeht und schaut, wie man mit den Menschen umgeht, die diese Theorien verbreiten.
Also Fazit, soziale Ungleichheiten abschaffen, dann nimmt man auch den Verschwörungstheorien ihren Nährboden?
Ist jetzt natürlich sehr, sehr verkürzt, aber würde ich sagen, ja.
Miriam Davutwandi, Journalistin und DJ, mit ihr habe ich gesprochen über Verschwörungstheorien im Deutschrap. Und damit endet diese Kompressorsendung. Ich bin Azadeh Peshman. Danke fürs Zuhören.